Einen wunderschönen guten Morgen zur 194. Ausgabe vom iVinus Frühstück. Herzlich willkommen nach der Osterpause und gucken wir doch mal, was diese Woche an iVinus für uns bereithält. Angefangen wird an der Profitabilitätsschraube gedreht, denn Tesla plant dieses ja, Charging oder wie nennen wir das, Notfall-Ladeset nicht mehr in den Fahrzeugen inkludiert zu haben, sondern bietet diese dann separat für $400 bzw. $275, wenn es Typ 1 Laden ist, also eher das Thema, was wir in den USA gesehen haben, als separate Lösung an. Und die Erklärung folgt auch gleich ein paar Tage später, denn Elon hat gesagt, dass sehr viele Tesla-Fahrer dieses nur sehr, sehr selten nutzen. Das ist wahrscheinlich auch richtig bei einem Notfall-Ladesystem, da dann nicht wirklich viel Saft rauskommt und eigentlich das Supercharger-Netz oder beziehungsweise das öffentliche Ladenetz immer besser werden. Ja, kann man jetzt sagen, da werden wahrscheinlich viele mit auf diesen Zug aufspringen und die Ladeziegel eines Tages dann komplett verschwinden. Ob ich das wirklich clever oder gut finde, weiß ich nicht, lasse ich mal stehen. Machen wir gleich weiter mit den nächsten News. In Shanghai, immer noch teilweise im Lockdown oder beziehungsweise so langsam wieder öffnend, hat Tesla so langsam angefangen, seine Produktion wieder hochzufahren. Zumindest geplant, diese hochzufahren. Da gibt es natürlich ja, Verzögerungen bei, weil eben die Mitarbeiter auch ein bisschen Angst davor haben, wenn sie jetzt jemand sind, der in ihrem Wohnkomplex sich mit Covid ansteckt, dass dann der gesamte Wohnkomplex wieder in Quarantäne gesetzt wird und dass auch öffentlich gemacht wird, wer da in diesem Haus oder in diesem Wohnkomplex sich mit Covid angesteckt hat. Und von daher wundert es nicht, auch das habe ich schon selbst vor Ort erlebt, dass einige von den 8000 Mitarbeitern, die bei Tesla in der Giga Shanghai arbeiten, sogar wie Elon in der Fabrik schlafen, um dementsprechend dort gleich weitermachen zu können. Das ist natürlich etwas ja, Undenkbares für uns, aber das ist, so wie ich es auch in China gesehen habe, ein etwas Normales, dass teilweise die Mitarbeiter, die lange Anfahrten haben oder eben nicht jeden Tag nach Hause fahren, dann teilweise am Arbeitsplatz oder in der Nähe des Arbeitsplatzes sich ein Schlafplätzchen suchen, um diese Produktion wieder hochzufahren oder beziehungsweise ihrer Arbeit nachzukommen. Und in Berlin geht es so langsam, oder in Grünheide geht es so langsam los mit dem Produktionsramp-up. Aktuell produziert Tesla dort 350 Model Ys pro Woche. Da ist das Ziel, dass das auf 1000 hochgefahren werden soll, noch in diesem Monat, also in den nächsten 2 Wochen. Und dann so langsam, ja, wahrscheinlich die großen Vorbestellungen von den in Deutschland so produzierenden Model Ys dann abgearbeitet werden kann. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Da gab es ja diese Woche, glaube ich, auch einen kleinen Unfall, der in der Presse war, ein Chemieunfall auf dem Gelände, aber der hat nicht die Produktion irgendwie beeinflusst. Ja, etwas, was ich interessant finde und für uns hier jetzt erst einmal von Tesla noch gar nicht verfügbar ist, ist das Thema der Versicherung. Aber interessant ist eben, wie das Versicherungssystem funktioniert. Und das sind diese sogenannten ja, Datentarife, also wo Fahrzeugdaten ausgelesen werden, wer wie beschleunigt wird, wie stark gebremst wird, wie sicher oder unsicher dann der Fahrstil dementsprechend ist. Seht ihr hier in dem dritten Screen auch, das könnt ihr dann auch in der App dann dementsprechend sehen. Und diese Tarife gibt es ja bei uns bei einigen Versicherungen auch, gerade interessant für junge Fahrer, die halt noch nicht viele schadensfreie Jahre haben. Wenn die halt dementsprechend vorsichtig fahren und diese Daten im Rahmen sind, können sie damit sicherlich ihre Versicherungsprämie senken. Nur, oder was heißt nur? Aktuell ist dafür dann aber eben immer so eine Box, die diese Telemetriedaten dann übernimmt, um in so einen Telemetrie Versicherungsvertrag reinzukommen, ein Zusatz, ja, Device, was ich eigentlich an das Fahrzeug in vielen Fällen an diese OBD-Schnittstelle mit anschließen muss, damit das ausgelesen werden kann, damit die Versicherung auch wirklich weiß, wie da gefahren wird. Und das ist halt hier in den Teslas und insbesondere für die Versicherung schon mit eingebaut, was das Thema natürlich ein interessantes Business für Tesla macht, weil sie da in den Finanz- oder Financial Service-Sektor weiter mit gehen können und sie hier vielleicht sogar das Thema Innovation weitertreiben. Also solche Telemetriedaten wollen natürlich viele Versicherer haben und haben dadurch eigentlich eine höhere Garantie oder eine höhere Vorhersagequalität, ob es dann zu den Unfällen überhaupt kommt oder ob das ein sicherer oder ein nicht sicherer Fahrer ist und das nicht einfach nur anhand des Fahrzeugtyps und des Alters oder der schadensfreien Jahre der Fahrer bewertet wird. Also interessantes Thema, ist aber natürlich für viele wieder ein Thema, wo man gläserner wird, also wo man ja, seine Daten eigentlich freigibt, damit ein Service daraus gebaut werden kann. So, weitermachen wir mit den Q1-Zahlen von Tesla und die haben, würde ich sagen, wahrscheinlich viele überrascht, denn es gab wieder neue Rekorde. Und warum haben die überrascht? Wir haben gerade davon gesprochen, dass zum Beispiel Shanghai zu war. Das war allerdings am Ende des Q1. Das heißt, man hat hier dennoch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Und durch die Preiserhöhung, die ja erst in den USA und jetzt ja auch in Europa angezogen ist, sind dann dementsprechend auch die Earnings, also die Umsätze, nach oben gegangen, was dazu extrem geholfen hat, die Rekorde hier einzustellen. Was allerdings viel interessanter ist, also ihr habt vielleicht schon mal von der Casey Wood gehört, die diesen ARK oder die mehrere ARK Investment Fonds hat. Und die Dame ist halt bekannt dafür, dass sie sehr stark auf Technologiewerte setzt. Und die hat erstmal in ihrem ARK Innovation Fonds eine sehr große Position auch von Tesla drin. Und hat nun einen ja, Preis-Estimate, also eine Vorhersage für den Tesla-Preis je Aktie von 4.600 Dollar bis 2026 vorhergesagt. Das muss man wahrscheinlich richtig einordnen, da sie hier sehr stark mit ihren Fonds in diese neuen Technologien investiert, hat sie natürlich auch Interesse daran, dass das dementsprechend positiv dargestellt wird oder dass Interessenten in ihren Fonds investieren oder eben direkt in Tesla investieren, weil sie eben diese Geschichte mit glauben. Wenn man sich allerdings die Performance dieses Entschuldigung, dieses ARK Innovation Fonds anschaut, dann hat der gut 40% seit Jahresanfang verloren. Und da steht sie natürlich auch unter Druck, weil sie natürlich viele Gelder von Investoren dort ja, vertritt oder verwaltet. Und so natürlich so ein bisschen die Diskussion wegnimmt und hier in die Richtung schaut. So, weiter geht es mit Tesla und Panasonic. Denn da gibt es wohl Gerüchte, also es ist noch nicht offiziell bestätigt, dass sie wohl hinter einem Rieseninvestment in Oklahoma stecken, wo eine neue gemeinsame Batteriefabrik gebaut werden soll. Das Thema Batterie werden wir in einem weiteren Newsartikel gleich nochmal ein bisschen tiefer uns anschauen. Denn da äußert sich ein CEO einer EV-Firma sehr bedenklich zu dem Thema, aber dazu gleich etwas mehr. Also wäre interessant, wenn das käme. Wir sehen das ja gerade, dass diese großen Batteriefabriken eigentlich wie die Pilze aus dem Boden schießen und hier immer mehr ja, Gigafactories, Gigabatteriefabriken in der Welt entstehen. So, weiter kommen wir hier nochmal zu. Das hatten wir gerade schon gemacht, aber hier können wir einfach nochmal die Ergebnisse anschauen. Also es sind 310.000 Auslieferungen entsprechend gewesen. Die Wall Street hatte hier mit einem Gewinn je Aktie von $2,26 gerechnet. Es sind aber dann $3,22 gewesen. Das ist natürlich, genau wie wir gerade gesagt haben, so ein bisschen auch getrieben über die Preiserhöhung, die natürlich dazu führt, dass die Marge dementsprechend nach oben geht. Und das heißt aber, dass jetzt kontinuierlich Tesla in der Gewinnzone mit ihren oder in den Quartalen war. Also das heißt, dass es eben nicht mehr ein net negativ, sondern ein positiv ist und das über mehrere Quartale. Wie soll ich sagen? Ich sehe das ganze Thema aber immer noch kritisch von der Bewertung her, also von den Earnings, also von dem, was wirklich umgesetzt wird, was hier auch an Innovationen oder an neuen Produkten gerade auf den Markt kommt, weiß ich nicht, wie lange das noch so gut gehen kann. Also, dass diese Fantasie in der Aktie drin bleibt, denn die ist ja mehrfach eigentlich überzeichnet, in dem Sinne, dass das es mehrere Jahrzehnte eigentlich braucht, um mit dem $3,22 die $1.000 pro Aktie oder wo auch gerade Tesla gerade steht, dementsprechend wieder reinzuholen. Also das wäre ja genau ein Thema, wenn ich sage, ich schaue mir das als Investment an und mit meinen Earnings, die ich da habe, muss ich eines Tages ja mein Invest wieder rausgeholt haben. Ja, ich glaube, habe ich das, muss ich gerade mal im Schauen, habe ich das noch mit drin? Interessant ist nämlich, dass Tesla einen Effekt beim Super Bowl gesehen hat. Also dann die größte Bestellrate von Fahrzeugen war tatsächlich nach dem Super Bowl, wo Tesla entsprechend viele Neubestellungen bekommen hat, auch in den USA. Also das heißt, auch die bestehenden Produkte, weil ja die neu angekündigten Produkte noch nicht da sind, also aufs Model 3, Model Y, insbesondere sind die Bestellungen ausgefallen. Wir haben die Preiserhöhung beim Fully Safe Driving und was Elon zusätzlich nochmal in dem Earnings Call bestätigt hat oder nochmal weiter ausgeführt hat, ist das, was er schon mal diesem Cyber-Rodeo angesprochen hat, dass es ja, sich eigentlich fokussiert auf ein Tesla-Robotaxi, was komplett, also wie soll ich das sagen? Da reden wir nicht mehr davon, dass es das Fahrzeug, das Model 3 ist, was dann eben diese Funktionalitäten hat, sondern hier wird von einem Fahrzeug gesprochen, was so günstig produziert wird, dass ich keine Steuereinheit mehr brauche und dadurch der Preis für eine Fahrt günstiger wird, als mit einem Busticket zu fahren. So, jetzt weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, also viele Taxis oder Robotaxis zu entwickeln, die dann in Konkurrenz zum öffentlichen Nahverkehr stehen, oder ob ich den öffentlichen Nahverkehr stärken sollte, wo ich eben auf Busrouten mit mehreren Personen fahre und den Platz, der eben nicht da ist, effektiver nutze. Aber wie gesagt, hier glaubt Elon daran, dass dieses Robo Taxi bis 2024 auf den Markt kommen soll und da bereits in Volumenproduktion ist, bleiben wir gespannt. So, und kommen wir zu einem weiteren Thema. Da hat man lange nichts mehr zugehört, zu der Boring Company. Und da ist es ja so, dass wir einige ja, Proof of Concepts hatten und dann einige Städte nach Las Vegas sozusagen auch ihr Tunnelsystem oder ihre Boring-Strecken angefragt haben. Da ist es jetzt zu einer neuen Finanzierungsrunde gekommen, wo ja, Tesla oder die Boring Company 675 Millionen aufgenommen hat. Und das, also diese 675 Millionen bei einer Bewertung von 5,6 Milliarden US-Dollar dann dementsprechend gerast sind. Das ist interessant, denn vor gut einem Jahr war die Boring Company noch um die 1,2, 1,3 Milliarden US-Dollar wert. Das heißt, dass in der Zwischenzeit hier der Wert des Unternehmens sich fast vervierfacht So, das ist und jetzt kommen wir zu dem Fokusthema der Batterien. Also wir haben ja häufig, wird ja immer noch in der Presse davon gesprochen, dass der Switch zu voll elektrischen Fahrzeugen mit Batterien oder auch Batterien als Zwischenspeicher, wenn es um Energiesysteme geht, wo Wind und oder regenerative Energie eben zwischengespeichert werden soll, wird ja immer gesagt, wie schwierig das ist und dass Batterien so schädlich sind und dass Kobalt so unglaublich unwürdig gesourced wird. Und diese Woche wurde bekannt, dass bereits die Hälfte aller neu produzierten Fahrzeuge von Tesla mit LFP-Batterien bereits kobaltfrei sind. Das heißt, da hier probiert man bereits eine neue Zellchemie zu etablieren und damit ja, weitere Erfahrungen zu sammeln und eigentlich das Argument zu entkräften, dass hier dementsprechend Kobalt in großem Maße eingesetzt wird, oder welches zumindest im Mining-Prozess eben teilweise kritisch ist. Wir haben allerdings gesehen, dass es sogenannte Vereinigungen gibt, wo Mining-Firmen auch ganz klar die Lieferkette aufzeigen, wo das Kobalt abgebaut wird, unter welchen Bedingungen. Aber nichtsdestotrotz ist halt, wie gesagt, in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Thema immer noch mit drinnen. Und das kann natürlich jetzt dazu führen, wenn ich es nicht mehr brauche, auch bei dem ersten Leben sozusagen dieser Batterie. Denn wir wissen ja alle, dass heute geförderte oder abgebaute Kobalt, selbst wenn es genutzt wird oder die gesamte Zellchemie, die Produkte, die Rohstoffe, die ich für die Zelle brauche, werden ja nur einmal abgebaut und können danach dann in einen denn überhaupt notwendig wird, in einem Batterierecycling gebracht werden, nachdem es wahrscheinlich mehrere Produktlebenszyklen hatte und muss nicht neu oder erneut abgebaut werden. Und ich verbrenne es nicht wie einen fossilen Brennstoff, der nachdem er gefördert wurde und in dem Verbrennungsmotor verbrannt wurde, dann eigentlich nicht mehr zur Verfügung steht. So, machen wir weiter mit einem der Hauptthemen. Also wo ich so ein bisschen mit den News der letzten Woche mir die Frage stelle, ob Elon hier so ein bisschen den Fokus auf seine Unternehmungen verliert. Also wir haben über die Boring Company gesprochen, wir haben über Tesla gesprochen, wir wissen sein Engagement im Thema SpaceX, dass das Themen sind, die ihn wichtig sind oder wo er lange Zeit drüber gesprochen hat. Aber wer so um Ostern herum die News irgendwie verfolgt hat, auch das, was er getweetet hat, der weiß, dass er unter anderem gerade dabei ist, sich stärker in Tesla zu investieren. Wir haben in der Folge vor Ostern schon davon gesprochen, dass er sich, damals hatte ich noch von gut 10%, im Nachhinein sind es dann 9,2% gewesen, an Twitter-Aktien ja, verinnerlicht hat oder gekauft hat. Und hier wohl ein bisschen spät darüber oder zu spät nach den SEC-Vorgaben über diesen Kauf berichtet hat. Und dann gab es mehrere Spekulationen, in welche Richtung das gehen soll. Also einerseits hatte er gesagt, er würde gerne in den Aufsichtsrat entsprechend gehen, hat dann wohl festgestellt, dass er dann nicht mehr als 15% der Unternehmensaktien halten dürfte und hat damit dann diesen Wunsch oder diesen Plan, in den Aufsichtsrat zu gehen, verworfen. Und danach wurde dann bekannt, dass er eigentlich mit vielen Tweets, die er einerseits zur Produktverbesserung, auch darüber hatten wir gesprochen, von Twitter, geäußert hat, dass er eigentlich gesagt hat, dass er Twitter eigentlich komplett übernehmen wollen würde und diese dann, nachdem er sie übernommen hat, auch private nehmen würde. Also ähnlich, was er schon mal mit Tesla vorhatte, dann Twitter von der Börse zu nehmen. Und darüber ja, ranken sich mehrere Verschwörungstheorien, könnte man sagen, wie er dann überhaupt darauf reagieren könnte oder beziehungsweise wie er dieses Funding übernehmen könnte. Er gilt zwar als reichster Mann der Welt, aber dieser Reichtum ist halt begründet aufgrund von seinen Tesla-Aktien und SpaceX-Aktien, die er hat, mit dem aktuellen Wert. Gerade SpaceX ist ein Thema, was ja nicht public traded wird. Also da gibt es keine öffentliche Aktie für, die er irgendwie rausgeben kann. Und somit ist es so, was auch ein Jeff Bezos zum Beispiel macht, dass sie ihre Aktienpakete so gesehen beleihen, also dafür Kredite dementsprechend aufnehmen. Jetzt ist es aber wohl so, dass natürlich das immer mit einem Abschlag ist. Also man kann nicht eins zu eins, also wenn man einen Dollar irgendwie in einer Aktie hat, dass man auch einen Dollar dafür Kredit kriegt, sondern da sind natürlich dann große Abschläge drin. Und im Verlaufe der Woche hat er dann aber bestätigt, dass er ein, ja, haben wir auch schon mal gehört, also dass die Finanzierung sicher ist. Auch das hatten wir bei diesem Thema, wenn Tesla eines Tages mal 420 Dollar wert wäre, würde er sie vom öffentlichen Markt nehmen und auch public nehmen. Das hat er jetzt auch hier zu Twitter gesagt. Wie es wohl aussieht, ist da ein großer Teil aus dem Privatvermögen, was eben Privatvermögen, andersrum, ein großer Teil über Kredite, die auf Tesla und SpaceX-Aktien ihm gegeben würden und dass dort weitere Investmentbanken bei sind. Im gleichen Maß ist es aber so, dass es wohl eine Poison-Pill geworfen bekommen hat bei Twitter. Also das heißt, dass Twitter selbst den Aktionären eine Möglichkeit gibt, vergünstigt Aktien zu kaufen, wenn es dann zu einer ja, feindlichen Übernahme käme. Also das heißt, dass der Preis oder beziehungsweise die Anteile, die dann ein Musk kaufen würde, damit verwässert würden und das ganze Thema etwas teurer werden. Es ist wohl auch so, dass weitere Parteien von Private Equity Häusern und weiteren Investoren, also zum Beispiel ein asiatischer Investor, der auch im Kryptobereich ist, hier sich wohl ja, vorbereiten, Gegenangebote zu machen. Und da wird es sehr interessant, wie das Thema weitergeht. So, und dem Ganzen noch nicht genug geschuldet, dass das schon ein ziemlich stressiges Thema ist, was er machen soll, hat er sich diese Woche dann auch noch über die Entwicklung von Netflix geäußert, denn da ist es in der letzten Woche, als die Zahlen veröffentlicht wurden, ja, ziemlich rund gegangen. Also es ist das erste Mal in 10 Jahren Geschichte, dass eben Netflix nicht so gewachsen ist, wie man es angenommen hat. Das hat teilweise damit zu tun, dass sie 700.000 Abonnenten in Russland verloren haben, weil sie dieses Russland-Geschäft ja abschalten mussten. Ja, Twitter sage ich schon, Netflix hier auch ein Strategiewechsel eigentlich plant und Elon eigentlich damit sagt, naja, Netflix hat ein ganz anderes Problem, weil eigentlich der Content, der da ist, dem Ganzen nicht entsprechen würde. Und wenn er Netflix besitzen würde, er viele Dinge anders machen würde. Und so. Und da muss ich sagen, sieht es so aus, als wenn er irgendwie sich mit vielen Dingen beschäftigt, die nicht mit seinen aktuellen Unternehmungen zu tun haben und vielleicht eher ein bisschen diesen Thrill braucht. Also wir haben das ja häufig gesehen mit den zum Beispiel Kryptogeschäften, wo er drüber getwittert hat oder dass es häufig sich auch ins aktuelle Weltgeschehen irgendwie eingemischt hat. Das ist das Thema der Höhlenrettung in Thailand zu nennen. Da ist sicherlich auch das Thema mit der Ukraine zu nennen. Aber so richtig Fortschritt oder Innovation oder die Produkte, die schon angekündigt wurden von Tesla, die verschieben sich eigentlich weiter nach hinten. Und da könnte man meinen, ist wirklich dieser hohe Kurs gerechtfertigt? Kann es weiter so gehen, wie wir es gerade in den Q1-Zahlen gesehen haben, dass sie die Analystenerwartungen übertreffen und auch weiter die Produktions Maße überschreiten oder dass es hier vielleicht einen ganz großen Knall gibt, ähnlich wie es eben auch bei Netflix war, wenn diese Erwartungen gerissen werden, dass dann so eine Aktie, wie es eben auch bei Netflix war, um 30 oder sogar mehr Prozent da nach unten geht. Und das wäre natürlich sehr kritisch. Warum? Weil dann auch so ein Funding, wie er es für Twitter braucht, eben nicht mehr zustande kommt, weil ihm dann 30 oder sogar mehr Prozent Beleihungswert für seine Fremdkredite oder Fremdfinanzierung dann fehlen würden. Also schauen wir mal, wie das weitergeht. So, damit sind wir zumal am Ende vom Tesla-Blog angekommen und bedanken uns wie immer an dieser Stelle für die Fair-Koffein-Supporter, die über den Join-Button unten den Kanal kontinuierlich monatlich unterstützen. Zuerst die Dame, die Stephanie Barsa, der Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Oster, Joe Vendura, Ralf Machulla, der Patrick Bauer, Olaf Landvermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und weiter geht's mit den Non-Tesla EV-News. Ja, diese Woche ist ein Artikel oder beziehungsweise eine Aussage von den Batteriezulieferern oder Zulieferfirmen an sich veröffentlicht worden, die von einem schnellen Wandel bis 2026 spätestens auf die 800 Volt Architektur ausgehen. Wir haben einige Beispiele schon, die auf diese 800 Volt Architektur umgestellt haben. Da ist Porsche und Audi natürlich zu nennen. Aber insbesondere auch der Ioniq 5 und der EV6 von Kia. Und man geht hier davon aus, dass durch die Vorzüge dieses 800-Volt-Systems halt mehr und mehr Fahrzeuge oder mehr und mehr Plattformen auf ein 800-Volt-System sich konzentrieren. Warum? Weil ich dadurch auch die Möglichkeit habe, noch gezielter eigentlich die Ladezeiten zu verkürzen und das batterieelektrische Fahrzeug eigentlich dichter an die Experience eines Verbrennungsfahrzeuges zu bringen. Und das werden wir dann nach diesen Vorhersagen der Zulieferer in den nächsten 3, 4 Jahren dann verstärkt sehen. Stellt sich die Frage, ob man heute noch einen 400-Volt-System kaufen sollte und wann dann Tesla auf die 800-Volt-Architektur umstellt oder nicht. Das ist nämlich genau ein wichtiges Thema. Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass wir bei den Charging-Anbietern, in diesem Fall Tritium, sehen, dass sich hier engere Verträge auch mit Rohstoff- bzw. Energieunternehmen eingehen. So ist es, dass BP einen Vertrag mit ihnen abgeschlossen hat, über 1000 DC Quick Charger mit aufzubauen und in dieses Netz mit aufzunehmen und das mit einem mehrjährigen partnerschaftlichen Vertrag. Das heißt also hier die Energieunternehmen, so wie wir es gesehen haben, mit Shell, mit BP und vielen weiteren hier ihren Fokus oder ihren Footprint auch in die Energieversorgung der Infrastruktur auch in die Zukunft weiter stärken. Kommen wir gleich weiter noch zu. Ja, dann wurde diese Woche ein Fahrzeug vorgestellt, was eigentlich schon lange bekannt war, dass es käme. Also der EQS war schon immer bekannt, dass er auch noch als eine SUV-Variante kommen soll. Bei dem Thema ist es jetzt so, warum kommt dieser diese SUV-Variante. Und hier ist es nochmals so, dass man einerseits darauf anspringt, dass SUVs aktuell halt das größte Kundeninteresse haben, aber durch diese Bauform man auch mehr Innenraum schaffen kann, eigentlich bei diesem System. Also das heißt, dass ich das Batteriesystem und das Batteriemanagementsystem so verteilen kann, dass ich hier wesentlich mehr Platz im Innenraum des Fahrzeuges schaffe und damit ein luxuriöseres Gefühl des Kunden oder des Fahrers oder der Insassen schaffe. Das Ganze soll nichtsdestotrotz nach den Angaben von Daimler über 600 Kilometer Reichweite haben und man fokussiert sich hier auch auf, ja, wie soll ich das sagen, auf kürzere Ladezeiten. Also wir wissen, dass eigentlich bis zu 350 Kilowatt dieses System eigentlich aushalten oder können sollte. Und dieser EQS soll dann dementsprechend in dieser Liga dann mitspielen. Der Chris von Carmaniac hat gesagt, dass, oder beziehungsweise sein Titel deines Videos zu der Review dieses Fahrzeuges, was er wohl schon anchecken konnte, dass es ein sehr geiles Fahrzeug ist, aber eben nicht geil genug. Damit meint er wahrscheinlich, dass immer noch so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein Ticken fehlt, dass es wirklich ein Non-Brainer wird, dass dieses Fahrzeug eigentlich keinerlei Wünsche mehr bei den Kunden übrig lässt. Ich bin gespannt, wie es dann mit dem Fahrzeug weitergeht. Ich hätte mir gewünscht, dass es ohne SUVs weitergeht oder dass man sich darauf fokussiert, wirklich diese Limousinen effizient zu machen, die dann auch mit dem CW-Wert wirklich die Energieeffizienz ausspielen und eben nicht. Ich versuche hier ein riesiges Wohnzimmer etwas höher zu setzen. Aber wir werden es sehen und ich bin mir sicher, dass das Fahrzeug sehr viel Nachfrage erhalten wird und es eben in dem Bereich ist, wo wir gerade die OEMs sehen, die ihre Fahrzeugflotte elektrifizieren und zwar in dem hochpreisigen und somit wahrscheinlich auch hochmargigen Bereich. Wir sehen es halt immer weniger, dass hier Kleinfahrzeuge oder Kleinstwagen elektrifiziert werden und angeboten werden und eigentlich die Elektromobilität von den Fahrzeugen, wir haben das in der letzten Sendung gehabt, dass man mindestens, was waren es, 50.000 Euro für ein Model 3 heute auf den Tisch legen muss. Und so ein EQS oder EQS SUV, da können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass es dann Faktor 2, wenn nicht sogar Faktor 2,5 benötigt, um so ein Fahrzeug zu haben. Und das ist sicherlich nichts für die breite Masse, wo diese Fahrzeuge dann auf den Markt kommen oder beziehungsweise von dem Markt gekauft werden. Ja, jetzt da hatte ich schon zugesprochen. Also es geht nochmals um das Thema Batterien. Denn der CEO von Rivian hat sich ein bisschen bedenklich dazu geäußert, dass es in naher Zukunft zu einem Batterieengpass kommen wird. Und der wird das Thema Chipmangel, der uns ja jetzt eigentlich schon seit anderthalb, 2 Jahren betrifft und wo wir sehen, wie lang teilweise die Lieferzeiten von PKWs, aber eben auch von allen möglichen, wo Chips eingebaut werden, sich nach hinten verzieht, das aussehen lässt, als wäre es ein kleines Problem. Also wir hatten davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass es immer mehr Batteriefabriken gibt oder Gigafactories, die Batterien bauen. Es muss auch dementsprechend in dem Maße die Rohstoffe verfügbar sein und abgebaut werden. Und was noch dazu kommt, ist, dass eben auch ein Großteil dieser Rohstoffe eben in, nennen wir es Krisen oder in Gebieten liegen, die vielleicht vorsichtig gesagt politische Herausforderungen bieten können. Und das könnte eben auch die Adoption von Elektrofahrzeugen beeinträchtigen. Dazu passt auch die Aussage, dass Tesla wohl überlegt, eine Mining-Sparte, also eine eigene Rohstoff-Mining-Sparte aufzubauen, um selbst auch diejenigen zu sein, die jetzt nicht auf die Zulieferer oder diese Mining-Firmen zugehen müssen, sondern das dementsprechend auch aus eigener Hand machen. Und das fehlt oder fällt natürlich dann Startups wie einem Rivian oder einem Aptera, einem Sono Motors oder sonst was schwer, die eigentlich auf ja, günstige Zulieferpreise von Batteriemodulen oder gesamten Akkupaketen setzen bei ihrem Plan, die Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, als so ein riesiger Player wie ein Tesla, der sich schon langfristig Rohstoffe gesichert oder gesichert hat und nun auch in das Thema Batterie-Business rein möchte. Es wird spannend zu betrachten sein. Ich glaube, wir sehen noch sehr oder wir werden noch sehr viele Engpässe, Rohstoffengpässe in den nächsten Jahren sehen. Und ich glaube nicht, dass das so schnell dementsprechend sich verändert. Warum ich, wie gesagt, auch sehr kritisch bin mit einem Tesla-Share-Preis von $4.600 bis 2026. Aber wir werden es in 2026 sehen. Vielleicht berichten wir darüber. So. Weiter kommen wir zu Volvo Cars, denn da ist halt etwas Interessantes passiert, wie ich finde. Man hatte das ja eigentlich bei den Herstellern gesehen, dass sie sich großen Charging Point Providern zu ja, zusammensetzen. Also wir haben das mit Ionity gesehen und hier ist es eben auch mit Volvo so, dass sie sich mit StoreDot in den USA zusammentun und gemeinsam ja, Ladeinfrastruktur ausbauen und eben auch spezielle Tarife eben für Volvo-Fahrer anbieten. Das ist natürlich eine gute Strategie oder wir haben das auch mit Electrify America gesehen, wo dann Hersteller wie zum Beispiel Kia dann ein gewisses Kontingent an Freikilometern pro Jahr für Ladung anbieten. Also einfach, dass die Adoption von Elektrofahrzeugen besser wird. Hier geht es auch ganz stark darum, dass man gemeinsam mit StoreDot nicht nur, wie soll ich das sagen, Ladeinfrastruktur aufbauen will, die irgendwo steht, sondern mit dieser Ladeinfrastruktur auch Qualitäts- oder Produktversprechen realisieren möchte. So möchten sie nämlich in der Lage sein, 100 in 5, also das heißt 100 Meilen, 160 Kilometern in 5 Minuten nachladen zu können. Das ist genau das, was wir vorhin schon gesehen haben, wo die 800-Volt-Technologie weiter ausgebaut werden soll. Um halt das Erlebnis, um die Kundenwünsche ja, besser abbilden zu können, dass ich hier, wie soll ich das sagen, die Erfahrung des Betankungsprozesses verkürze. Und wir haben auch StoreDot in den letzten News häufig gehabt, dass die hier an einer oder an mehreren Technologiedurchbrüchen sind, die in Richtung Solid State gehen oder beziehungsweise auch mit ihren Batterien diesen Weltrekord des Nachladens halten, also dass hier dementsprechend auch diese Technologie bei Volvo und dann wahrscheinlich auch bei Polestar und anderen Marken, die zum Geely-Konzern gehören, dementsprechend verfügbar sein werden. Genau, da schreibt der Raimund Stapelfeld, schreibt auch gerade, StoreDot ist in Israel und forscht an den Solid-State-Akkus. Ist exakt richtig, ich meine. Das waren auch die, die wir in den News hatten, die das Thema reparierbare, also wir kennen ja dieses Thema, dieses Ironing. Also wenn ich schnell Batterien lade, dass ich dann die Aktiv- und Passivstoffe wie soll ich das sagen, abteilen und ich damit die Degradation an den Akkus habe. Und StoreDot hat hier eben mit seiner Zellchemie oder versucht mit dieser Zellchemie das hinzubekommen, dass ich eigentlich einen Reparaturprozess habe, also dass ich verlorene Prozente an einem Akku wiederbeleben kann und damit eigentlich die Lebensdauer des Akkus verlängern kann oder wieder revitalisieren kann. So, kommen wir zu einem riesigen, wie ich sagen muss, nicht zu schicken Fahrzeug. Aber was ich interessant finde, ist, wie kontrovers eigentlich dieses Fahrzeug ist. Warum? Also, wir sehen hier den BMW i7, der jetzt einmal als das Luxus-Flaggschiff von BMW vorgestellt wurde und welches dementsprechend auch 300 Meilen Reichweite darstellen soll, also knapp 600 Kilometer Reichweite bekommen soll. Es polarisiert natürlich von dem Design, also diese Designsprache. Wir haben das jetzt bei vielen BMW-Modellen gesehen. Die haben halt entweder gleich große Fans oder halt viele, die diese riesen Niere da vorne oder Biberzähne da vorne kritisch sehen. Was aber viel kontroverser ist, ist, dass dieses Fahrzeug genauso wie der i4 nicht rein als Elektrofahrzeug auf den Markt kommt, sondern dieses Fahrzeug, also der i7, auch als Verbrennervariante in Nordamerika und in China auf den Markt kommt. Und das ist genau dieses Thema, was der Herr Zipse, der CEO von BMW, gesagt hat. Also sie bekennen sich noch nicht zu einem Antriebskonzept. Also sie wollen das weiter für sich offen halten, weil sie sagen, es gibt immer noch Märkte, wo auch die Verbrennungsmotoren nachgefragt werden. Warum ist Europa nicht dabei? Weil sie in Europa die ja kontinuierlich weiter fallenden oder sinkenden Emissionszahlen dann mit solchen Verbrennungsmotoren nicht einhalten könnten. Darum wird auch für den europäischen Markt halt diese vollelektrische Variante interessant werden. Aber ja, das Fahrzeug wird es dementsprechend dann auch als Verbrenner oder weiterhin auch als Verbrenner 7er BMW dann verfügbar sein. Da kann man nun halten, was man von will. Also ich kann natürlich die Strategie des Unternehmens verstehen, dass man sagt, in erster Linie müssen wir Fahrzeuge verkaufen, um halt auch diese Transformation und diesen Wechsel hin zu vollelektrischen Fahrzeugen zu haben. Die Frage ist aber immer dabei, wie erfolgreich kann denn so ein Fahrzeug, was eben mit mehreren Antrieben konzipiert werden, dann wirklich sein? Und wie groß ist dann eben dieser Aufwand zwischen oder auf der Produktionsstraße zwischen den verschiedenen Antrieben dann zu wechseln? Wir werden es sehen. Ja, es gibt News von Lightyear. Lightyear haben wir schon häufig von gesprochen, halte ich immer noch für ein sehr vielversprechendes Konzept. Und zwar wissen wir da auch, dass es schon zwei Modelle davon gibt, den Lightyear One und den Lightyear Two. In erster Linie ist es ein Fahrzeug, was sozusagen aus dem Solar Race oder einem Team, was im Solar Race teilgenommen hat, entstanden ist und der Leasingfirma Leaseplan realisiert worden. Das Fahrzeug ist erst einmal super nee, nicht CO2, CW-Wert optimiert aufgebaut und hat auch die Implikation von Solarenergie, soll eine Reichweite von 1000 Kilometer haben und war eigentlich, oder beziehungsweise von dem initialen Grund, es sollte eigentlich nie als Individualfahrzeug kaufbar sein, sondern eben als ein Fahrzeug, was man sich für Kurzzeit oder Langzeit mieten oder leasen kann, aber das Ownership halt bei diesen Leasing- oder Vermietungsfirmen ist. Und so verwundert auch nicht, dass jetzt MyWheels, eine Carsharing-Plattform, 5000 Fahrzeuge alleine für die Niederlande bestellt hat. Also das heißt, hier laufen jetzt eigentlich Bestellungen rein für das Fahrzeug, damit sie in solche Share-Programme reinkommen sollen. Wir haben das bei anderen klassischen Autovermietungen gesehen, dass die sich bei Tesla oder bei Polestar große Stückzahlen an Fahrzeugen reservieren, um diese in die Flotte einzunehmen. Und ja, sehen hier eigentlich bei einem Startup, was eigentlich noch nicht auf dem Markt ist, bereits auch ein Rieseninteresse für diese Fahrzeuge. Und ich glaube, dass das ein fantastisches Konzept hier ist. Der Lightyear One soll bereits nächstes Jahr für MyWheels verfügbar sein und der Lightyear Two, was dann dementsprechend das, ich würde jetzt mal sagen, kostengünstigere Fahrzeug ist ab 2025. So. Dann könnten wir jetzt sagen, wir haben es ja immer gesagt, dass wahrscheinlich dieses Thema der Battery Swap Stations irgendwie nochmal einen Revival feiern wird. Wir haben das mit, wer war es? Nio gesehen, dass sie dieses Konzept in China ja angefangen haben und jetzt auch in Europa oder beziehungsweise in Norwegen konzipieren. Wir haben gesehen, dass sie auch darüber überlegen, oder nicht, also nicht überlegen, sondern sie bieten ihre Swap Stations auch anderen Herstellern an, die dann eben auf die gleiche Größe oder den gleichen Bausatz des Akkus setzen müssen. Und nun kommen auch, also das kann ich schon soweit verraten, kommen auch weitere Dienstleister auf den Markt. Unter anderem hat CATL offiziell zusammen mit EVgo ihre erste Battery Swap Station in China vorgestellt, wo sie natürlich, das ist natürlich von CATL sehr clever, ihre Zellen dann ja, einer größeren Kundschaft zugänglich machen und hiermit genauso auf diesem Bereich der Battery Swap Stations Erfahrungen sammeln und das anbieten können. Und da das Business irgendwie doch interessant sein muss, macht gleich der nächste, nämlich GAC Aion, damit weiter. Die haben in einer anderen Stadt, in Guangzhou, ihre Battery Swap Station hingestellt. Und was hier interessant ist, ist, dass die Wechselzeiten von den Fahrzeugen anscheinend noch optimiert werden können. Denn die geben an, dass sie innerhalb von 2,5 Minuten einen gesamten Battery Swap durchführen können. Und das kann natürlich interessant sein, wenn man mit einem leeren Akku ankommt und in 2,5 Minuten einen neuen vollen drin, also Akku verbaut bekommt. Und oder wenn man in dieser kurzen Zeit seine vielleicht kürzere Reichweite, die man hat, weil man einen kleinen Akku gewählt hat, mit dem man 90% des Jahres auskommt und dann einen größeren Akku zum Beispiel für den Urlaub braucht, innerhalb von 2,5 Minuten dann wechseln kann. Das wäre natürlich klasse, weil da dann dementsprechend, so wie ich es immer sage, auch das Thema Rohstoffe optimaler genutzt werden können. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Auch hier wird wahrscheinlich dann eines Tages die Thematik 800-Volt-System versus 400-Volt-System gegebenenfalls entschieden. Denn wir wissen, dass diese Swap-Stations, die können ja nicht unendlich viel Kapazitäten an Batterien aufwarten. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber anscheinend ist das Thema Battery Swap Stations noch lange nicht tot. So. Dann kommen wir zu zwei Konzeptfahrzeugen. Unter anderem hat Audi ein neues Konzeptfahrzeug vorgestellt, die sie als Launch auf Rädern vorstellen. Auch hier wird der Fokus mehr in das Thema Entertainment und autonomes Fahren gesetzt oder beziehungsweise wie ist sie es ja eigentlich nennen hier, Launch auf zwei Rädern. Das ist halt genau dieses Konzept, wo man weg von dem aktiven Fahren hin zu einem, ja, wie nennt man das denn, einem Fortbewegungs- oder einem Infrastruktur Teilnehmer geht, dem ich entweder eine gewisse Zeit nutze. Weiß nicht, ob hier das Konzept dann auch ist, dass es einen Käufer geben soll oder ob die dann auch dementsprechend als Mobilitätskonzept mit angeboten werden, zum Beispiel als Flotte für die Fahrten vom Flughafen zu Büros und so weiter, dass hier weitergearbeitet werden kann. Ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand, der so eine Lounge auf Rädern sich kauft, auf das selber Fahren verzichten möchte. Wir werden es aber dementsprechend sehen. Und wer hier noch ein bisschen weiter geht, ist Lincoln, die Premium-Marke eben aus dem Ford-Konzern. Und ihr seht es hier, dass das Fahrzeug ebenfalls ein Designentwurf ist. Dieses Fahrzeug soll es frühestens bis 2026 geben und da soll es vier weitere EVs geben, die halt sehr modular aufgesetzt sind. Also wo ich wirklich versuche, ein Konzept aufzubauen. Wir sehen dieses interessante Revival der Suicide Doors, was mir als Fahrgast natürlich es ermöglicht, einfach ein- und auszusteigen, aber auch der Versuch, möglichst den Platz so effektiv zu nutzen, dass ich eben ja, viel Platz habe für Koffer, für Dinge, die ich irgendwie mitnehmen muss. Da bin ich sehr gespannt, ob diese Systeme kommen. Aber, und hier sehen wir es natürlich auch schon leicht integriert, auch hier wird es wohl keine Lenkräder mehr geben. Ob es noch einen Yoke-Steering-Wheel gibt, was in das Armaturenbrett reingeht, bleibt fraglich. Oder ob es genauso wie bei Audi bei dem Konzept oder bei dem Robotaxi, was ja Tesla vorhat, wirklich bis 2025, 2026 dann zu den vollautonomen Taxis, Robotaxis oder sonst was irgendwie kommt. Und dann ist die Frage, braucht es dann noch diese Premium-Hersteller? Jo, machen wir weiter mit XPeng. Die haben für Europa nun die Reservierung ihres P5 bzw. die Preise für den P5 vorgestellt. Und das ist sicherlich etwas, was interessant ist, denn auch hier sehen wir jetzt nicht irgendwie Preise um die 30.000 Euro, die wir wahrscheinlich bei dem Herausforderer aus China irgendwie erwartet hätten, sondern wir haben hier die Preise für Dänemark, Norwegen, Schweden und den Niederlanden. Und da ist der Einstiegspreis bei 48.000 Euro, also weiterhin, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, recht hohe Einstiegspreise. Also selbst wenn hier die ja jetzt auch in den nächsten 3 Jahren abschmelzende Förderung des Staates dann dazu käme, sind das immer noch Fahrzeuge, die wahrscheinlich nicht von jedermann einfach so bezahlt werden können. Und das wird natürlich noch auf lange Sicht ein Hemmnis sein bei dem Umstieg auf vollelektrische Fahrzeuge. Das bleibt wird sehr interessant, aber ich habe ja eben schon gesagt, wenn sich die Hersteller jetzt darauf konzentrieren oder beziehungsweise die Zukunftsprognosen, dass Rohstoffe teurer werden, dass es weiterhin eine Chipknappheit gibt, dass sie sich auf die margenträchtigen, also immer hochmargigen Fahrzeuge konzentrieren, dann wird das natürlich Sinn machen, aber eben nicht die Stückzahlen bringen, die wir eigentlich erwarten für den schnellen Umstieg auf batterieelektrische Fahrzeuge. Ja, und zu guter Letzt gibt es hier etwas Interessantes aus den Niederlanden. Denn die haben zusammen mit Hyundai und WeDrive Solar einen Hyundai Ioniq 5S entwickelt. Oder es sind, glaube ich, 25 Fahrzeuge, die das Thema Vehicle-to-Grid bekommen. So, jetzt werden einige von euch sagen, wieso entwickelt? Aktuell ist es so, dass der Ioniq 5 und auch der EV6 von Kia in Anführungsstrichen nur das Thema Vehicle-to-Load beherrschen. Also das heißt, ihr könnt dort verschiedene Verbräuche anschließen oder Verbraucher anschließen, die dann von dem Fahrzeug versorgt werden. Bei Vehicle to Grid ist es aber so, dass sie Teil des Stromnetzes werden, also sowohl effektiv Stromspitzen sowohl auf- als auch abgeben können oder helfen können, die Frequenzen des Stromnetzes auszugleichen. Und das ist jetzt hier ein erster Test, der in einer Stadt in Holland passieren soll. Sie nennen es die erste Vehicle-Grid-Stadt, dementsprechend werden soll. Viele, die hier häufig zuschauen, wissen, dass das für mich eigentlich genau dieses Thema ist, wo ich sage, das wäre genau der Weg, wie wir aus dem Dilemma rauskommen, der Aussage, dass erneuerbare Energien halt Stromspitzen haben oder beziehungsweise, wenn die Sonne scheint, vielleicht nicht gerade der Strom benötigt wird und wenn es dann dunkel ist, eben der Sonnenstrom nicht mehr da ist und wenn kein Wind da ist, dann dieses Problem besteht. Und hier ist es eben so, dass man hier versucht, mit dieser Vehicle-to-Grid-Technologie 2530 Häuser als erste bidirektionale Stadt dementsprechend zu versorgen. Das ist ein erstes Test und ich denke, das ist ein erster Test. Deutsch muss man sprechen können und wird sicherlich in weiteren Testprojekten ausgebaut. Wir wissen, dass die MEB-Plattform gerade mit dem in erster Linie mit dem großen 77 Kilowattstunden Akku eben auch diese Vehicle-to-Grid-Funktionalität dieses Jahr über Software bekommen soll. Und dass das dann wahrscheinlich sich sehr schnell weiterentwickeln wird und wir vielleicht in 3 bis 5 Jahren gar nicht mehr davon sprechen, dass es eine Besonderheit ist, sondern dass die Fahrzeuge entsprechend hier in Richtung Vehicle-to-Grid eigentlich ein Standard-Feature sind. So, damit bin ich mal wieder am Ende der News für diese Woche angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Falls ihr nicht abonniert haben solltet, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns spätestens nächste Woche an der gleichen Stelle wieder. Ciao, sagt euer André von Pferd. Bye bye.